Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen zur schönsten Football-Show im World Wide Web mit den schönsten Menschen im World Wide Web. Die Footballerei ist am Start. Ihr habt direkt gesehen, Flo kann die Überraschung nicht zurückhalten. Marc ist am Start.
Ja. Marc, schön, dass du da bist. Mein Gesicht so präsent wie nie. Vielen Dank.
Dann haben wir den Flo am Start. Ihr kennt ihn von The Zone, NFL-Kommentator und auch dieses Rundball-Ding macht er auch. Hi Flo.
Ja. Hi, grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
Schön, dass du da bist. Und Daddy ist auch in seinem Home-Studio am Start, mit der Mann mit dem meisten Licht im Keller in ganz Deutschland.
Die meisten Lichter, das ist vollkommen richtig. Wir haben vor der Sendung übrigens uns überlegt, ob jemand von der Community vielleicht Schoketten noch kennt, weil uns war es neu, dass es diese Firma noch gibt. Aber Stolle hat sich da gleich mal eine Packung einverleibt. Also Blitzumfrage, wer von euch kennt und isst gerne die Schoketten? Weil ich dachte, die wären 1983 pleite gegangen. Aber okay, hallo.
Nein, und du kannst direkt, wenn ihr antwortet, könnt ihr auch direkt sagen, ob diese kleinen Portionchen genau das Richtige für euch sind oder ob ihr lieber die ganze Tafel habt und sofort. Zack, weg. Ja. Also, wir wollen halt aber nicht nur über Schokolade reden und über Schokoladenseiten, sondern wir reden heute genau über das Gegenteil, über die großen Verlierer unserer Meinung nach der NFL Offseason, also Free Agency und Draft. Wir sprechen über den Schedule. Jeder schaut mal so ein bisschen auf Spiele, auf die er richtig, richtig besonders Bock hat. Wir haben natürlich auf alle Spiele Bock, keine Frage. London ist natürlich auch ein Thema. Bevor wir dazu kommen, noch die aktuellen News. Und bevor wir dazu kommen, natürlich einmal kurz in die Kamera. Köpi, Cham alle miteinander. Hoch die Tassen. So ihr eins habt.
Cham. Und ich wie immer... Ich habe heute übrigens ein Cap in König-Pilsener-Farben. Das Washington-Football-Team ist nämlich kein Verlierer der Offseason. Das mal vorab. Das war ein kleiner Bluff meinerseits.
Und wie immer, ne, ihr wurdet ja schon aufgerufen in puncto Schoketten, also einfach schön fleißig mitmachen, eure Fragen, eure Anregungen und so weiter und so fort. YouTube, Twitch, schön, dass ihr am Start seid. Dann lasst uns doch mal direkt die News. Leider habe ich erfahren, dass das Thema Tim Tebow letzte Woche schon Thema war. Ich hatte eigentlich vorgeschlagen, wir könnten da eine Sondersendung zumachen, kam nicht so geil an. Also fällt der Tim raus, aber glücklicherweise kam die letzten Tage noch eine viel größere, monumentale News. Blake Bortles ist zurück. Kann ich mal bitte einen Applaus haben, Flo, aus dem Hintergrund? Ordentlichen Applaus. Tim, sehr schön. Blake Bortles ist zurück. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Damit hat sich auch die Frage geklärt, wer Starting Quarterback der Green Bay Packers in der kommenden Saison sein wird. Oder seht ihr das anders?
Nee. Und da spielt es keine Rolle, ob Aaron Rodgers noch bei den Packers ist oder nicht.
So sieht's aus. Ja, ich fand legendär, Daddy, wer es nicht gesehen hat, schaut mal bei Daddy auf Twitter vorbei. Das Video, was du nochmal reingepostet hast von Blake Bortles mit diesem legendären Interview, was er dann morgens als erstes macht. Herrlich, großartig. Also,
ja, das war Kutsche, weil Kutsche ist ja der Bortles-Fanboy bei uns
in der Gang. Deswegen
das habe ich nichts mit zu tun.
Deswegen wollte ich Kutsche diese Woche auch noch irgendwas aus meinem Green Bay Packers Repertoire zuschicken, weil er muss natürlich jetzt Farbe bekennen. Völlig klar. Auch wenn ich davon ausgehe, dass die Ära Blake Bortles wahrscheinlich Mitte August schon wieder vorbei ist. Aber wir müssen es feiern. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
Ja, du musst ja noch abwarten, finde ich. Also rein sportlich gesehen, Blake Bortles die letzten Jahre. Vielleicht kann Aaron Rodgers ja noch ein bisschen was lernen.
Und es ist, glaube ich, der beste QB-Room in der ganzen NFL. 3 ehemalige First-Round-Picks.
Das ist einfach mal wirklich Fakt. Also das ist wirklich, also ja, absolut, das ist wirklich Fakt. Ja, da kann der Banker nur ablosen, den sie jetzt noch geholt haben, armer Kerl. Der muss den Kaffee mal machen.
Hier hat jemand geschrieben, dass die Schoketten am besten zur Schinkenwurst passen würden.
Probier das mal. Das ist mutig.
Why not? Passt, finde ich, zu Bortles. Also sich Bortles zu holen, Schoketten mit Schinkenwurst zu essen, ist so das gleiche Mindset.
Das stimmt, oder? Ich meine, du hast dann eine Schokette im Quarterback-Room und holst dir jetzt noch schönen Schinkenwurst dazu. Ja, genau.
Ach so. Ich dachte, Bortles wäre die Schinkenwurst.
Jeder mag was anderes mehr. Der eine ist eher der Schinkenwurst-Typ, der andere eben eher der Schoketten-Typ. Ja. Ja. Dann haken wir dieses Thema ab. Wir könnten jetzt die Sendung auch beenden, weil besser wird's eh nicht. Aber lass uns doch noch kurz reden über zwei andere Verpflichtungen der letzten Tage. Zum einen ist Kelvin Benjamin wieder zurück bei den Giants. Zum anderen relativ frisch noch Ryan Kerrigan bei den Eagles unterschrieben. Marc, mal deine Meinung zu beiden Verpflichtungen.
Also bei Kelvin Benjamin hatte ich so das Gefühl, dass gefühlt jeder jetzt so aus der Versenkung wiederkommt und meint, Tight End spielen zu können. Also alle, die irgendwie groß sind und ein bisschen Kilo zugelegt haben oder eh schon Kilos drauf hatten, die wollen jetzt Tight End spielen, weil das irgendwie die Position ist, wo sie meinen, das kann ja eh jeder. Ich glaube nicht, dass er sich durchsetzen wird. Also bei den Giants hat er auf jeden Fall zwei vor sich und ich glaube, das ist eh so ein Ding. Er will halt sich irgendwie vielleicht nochmal beweisen und so, und das ist vielleicht sogar der letzte Strohhalm, den er vielleicht noch irgendwie in Richtung NFL hat. Vielleicht wird er in der Preseason spielen, vielleicht auch nicht. Und bei Kerrigan fand ich die Verpflichtung eigentlich ganz gut für die Eagles. Ich fand es aber tatsächlich überraschend, dass er zu den Eagles gegangen ist, so als Washington-Legende fast schon, kann man ja so ein bisschen sagen, so als kleiner Star der Franchise. Das fand ich irgendwie überraschend, weil es alles so ein bisschen sentimental war irgendwie, auch in seinem Abschied, und dann geht er halt zu den Eagles. Das hat für mich irgendwie nicht gepasst, fand ich.
So, also kann er einmal im Jahr wenigstens noch nach Washington, vielleicht deswegen. Flo, wie siehst du das mit, vor allen Dingen mit Kerrigan? Ich meine, Benjamin, vielleicht wird das nicht so eine große Nummer, aber Kerrigan, ist das eine gute Verpflichtung?
Ich glaube, dass es für die Eagles schon eine gute Verpflichtung ist. Ich habe es ja in der Sendung, ich durfte ja schon öfter hier zu Gast sein, vor dem Draft auch gesagt, dass ich die Washington Defense in den letzten zwei Jahren sehr, sehr gut fand und das so ihr Rückgrat war. Und da hat Kerrigan auch eine große Rolle gespielt, auch wenn er jetzt schon ein bisschen älter ist mittlerweile. Aber ein sehr, sehr wichtiger Mann gewesen dort auf der Linebacker-Position. Und ich glaube, die Eagles können ihn sehr gut gebrauchen. Fahrerbeigeschmack, ja, gibt es immer. Aber das, mein Gott, das ist nicht der erste Spieler, der von einem Erzrivalen oder Division-Rival irgendwo hinwechselt. Oder auch in anderen Sportarten, ja, also dementsprechend mal schauen. Und ich fand ihn immer sehr, sehr gut. Also es war einer meiner Top 20 Spielern, die ich gern mag eigentlich.
Detti, du bist ja heute in Washington Kluft hier. Bist du denn überrascht, dass Kerrigan so lange auf dem Markt war?
Ja, bin ich. Also es war schon klar, dass das Washington Football Team, muss man mal aufpassen, dass das Washington Football Team nicht die komplette D-Line behalten kann. Das war relativ wahrscheinlich, dass das passieren wird, dass ein oder zwei gehen. Und Kerrigan war ja letztes Jahr kein Starter mehr. Er hat, glaube ich, einen Start gehabt, 40% der defensiven Snaps gehabt und trotzdem, ich glaube, 5,5 Sacks und 5 Tackles for loss. Also er ist zwar schon 32, aber wird die Eagles auf jeden Fall verstärken. Die haben jetzt Graham, Josh Sweat und Barnett, glaube ich, in der D-Line, also der Pass-Rush. Der Eagles ist besser geworden dadurch. Ich glaube nicht, dass er ein Three-Down-Player sein wird in Philadelphia, aber muss er wahrscheinlich auch nicht sein. Die Frage ist halt jetzt, okay, ich kenne jetzt die Kondition nicht, also was er an Geld bekommt, aber es sollte ja eigentlich eine Eagles-Tanking-Season werden, oder so sah es zumindest ein bisschen aus, und naja, sie wollen doch ein bisschen competitive bleiben, und ich glaube, ein sinnvoller Move für beide Seiten.
Eine Tanking-Season, wer macht denn sowas? Ja, das macht doch keiner.
Nein, aber frag mal Lennart, der ging schwer davon aus, dass die Saison, kannst du vergessen, und wird halt zum Wiederaufbau genutzt. Deswegen haben sie sich ja im Draft unter anderem jetzt einen Haufen Picks für 2022 angesammelt. Also die Zukunft sieht ja gut aus in Philly, aber die Saison wird wahrscheinlich schwierig.
Trotzdem war Lennart, glaube ich, auch immer noch der Meinung, dass man auch mit dieser Tanking-Season 8 Spiele gewinnen könnte. Also sind es jetzt 13.
Die Meinung hat sich relativ schnell und sehr oft geändert, ja. Aber okay, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja okay.
So, dann lasst uns weiterziehen. Nicht ganz so weit nach London. 2 Spiele werden wir diesen Herbst sehr wahrscheinlich, hoffentlich haben. 10. Oktober Atlanta gegen die Jets, 17. Oktober Jacksonville gegen Miami. Wir gehen jetzt mal davon aus, alles geht gut, wir sind alle durchgeimpft wie blöde und wir kommen da vielleicht, keine Ahnung, 70%, 50% Zuschauerauslastung, alles möglich. Habt ihr richtig Bock auf die Spiele? Würdet ihr auf jeden Fall sagen, wenn ich ein Ticket bekomme, bin ich am Start? Flo, sagt Kluma als Erster?
Ja, definitiv, weil ich die NFL einfach liebe. Also das ist mir eigentlich wurscht, wer da spielt. Ich finde es immer nur irgendwie witzig, dass Jacksonville gegen Miami, keine Ahnung, korrigiert mich, ist es das 200. London-Game zwischen den beiden? Oder also irgendwie, keine Ahnung, das ist doch jedes Mal spielt entweder Jacksonville oder Miami in London. Aber ich finde es geil, ja. Also gerade mit Jacksonville jetzt könnte ja auch interessant werden gegen Miami, durchaus. Finde ich cool. Und Jets auch so ein bisschen Rebuild gegen Falcons, die jetzt eher wenig gemacht haben, sag ich mal. Ja, also wer die NFL und den Football liebt und eine Chance hat, hinzukommen, dem kann ich es nur empfehlen, weil die Stimmung in den London-Spielen ist ja, wenn Zuschauer da sein sollen, immer herausragend, so durchgemischt. Das macht schon Spaß, glaube ich. Ich selber war noch nie da, deswegen würde ich es sowieso machen.
Unfassbar. Gibt's doch nicht. Ja, dann kann man Jacksonville nur empfehlen.
Ja.
Detti, wie siehst du das? Ich glaube, du warst am Start bei der Minshew Mania. Jetzt musst du mit Trevor Lawrence dann vorstellen. Nee, warst du nicht?
Nee, Minshew Mania, wir beide.
Das heißt, du hast ihn wirklich verpasst. Das ist ja traurig. Das heißt, du wirst ihn jetzt auch nicht sehen. Das
ist
ja,
ich weiß, es ist vorbei.
Abwarten.
Abwarten. Genau. Man weiß es nie. Ich finde es interessant, dass, was ja relativ früh in der Saison ist, die beiden Spiele, dass alle Teams bis auf Miami danach in die Bye-Week gehen. Miami hat gesagt, nein, wir wollen keine Bye-Week, wir wollen lieber eine spätere Bye-Week haben, weil aus Sicht der Dolphins ist es halt wie ein Westküsten-Trip, der wahrscheinlich noch länger ist und anstrengender von der Zeitumstellung als nach London zu fliegen oder vergleichbar. Ich glaube, 6 Stunden sind es nach London und 3 Stunden Unterschied zur Westküste. Also die haben sich gegen eine frühe Bye-Week entschieden und die anderen 3 Teams nehmen eine. Aber ansonsten, ich finde es interessant, also interessante Spiele. Tour gegen Trevor, das könnte natürlich ein Schmankerl werden, ganz klar.
Marc, wie siehst du es? Glaubst du, dass das interessante Spiele werden oder sind das, Miami ist sicherlich im Aufwind, aber die anderen 3 sind natürlich ganz klar im Rebuild?
Also es stand ja schon länger fest, dass die Falcons und die Jaguars ein Heimspiel haben werden, diese in den London-Spielen diese Saison. Und ich glaube, da stand schon so ein bisschen fest, dass es jetzt, glaube ich, nicht die aufregendsten Spiele sein werden. Also wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Chiefs, ich kenne die Spielpläne leider nicht auswendig, irgendwie zu den Jaguars gekommen wären nach London, dann wäre es, glaube ich, auch super uninteressant gewesen, weil viele damit gerechnet hätten, dass die Chiefs das locker machen. So ist es zumindest mal, glaube ich, relativ ausgeglichen, so Stand heute, würde ich mal behaupten. Also es sind Spiele, wo man jetzt noch nicht so klar sagen kann, okay, das Team ist eindeutig besser und das Team wird sehr, sehr wahrscheinlich gewinnen, sondern es sind 2 Spiele, wo man schon damit rechnen kann, dass es relativ ausgeglichen sein wird.
Ja, und vor allen Dingen siehst du natürlich 3 der neuen oder ankommenden Superstars, wenn denn alles nach Plan läuft, ja, mit Kutschers jungen Bruder Zach Wilson, Trevor Lawrence und Tua. Das ist sicherlich auch ganz spannend für die NFL, die international zu präsentieren. Ich freue mich natürlich am meisten, dass Tim Tebow kommt. Ich weiß, ihr Banausen, euch ist es scheißegal, aber ich glaube, also wenn der britische Moderator noch Tebow, das ist einfach, also der wird bestimmt direkt noch Sir Tim Tebow. Also ich glaube, also nur deswegen hat er da unterschrieben, damit er Sir Tim Tebow wird.
Sir TT.
Ja. Ja, vor allem die Jaguars haben ja durchaus ein Vakuum auf der Tight-End-Position, das ist ja das Schlimme. Also, es ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, dass das Ganze ein bisschen länger dauert,
dieses Story. Kannst du haben. Es ist auf jeden Fall eine logische Geschichte, dass er unterschrieben hat, weil irgendwie jeder Coach hat ja so diese Lieblingsspieler und dass Urban Meyer nun schwer verliebt immer war in Timmy. Das ist nicht neu. Aber lass uns jetzt nicht, also wir wollten ja nicht. Wir wollten nicht, nein. Nee. Schluss jetzt. Stolle, reiß dich zusammen. Geh weiter im Plan, Schedule. Die NFL hat den Spielplan rausgeschleudert. Ihr habt es alle gesehen. Und insofern frei raus die Frage, fangen wir an mit Detti, diesmal zu dir. Hast du ein Spiel oder vielleicht auch 2, wo du sagst, da hab ich richtig Bock drauf?
Also es sind natürlich, gerade Primetime sind schon einige Sahnestücke auf dem Buffet, aber ich nehme definitiv die Jets bei den Panthers in Week 1. Das ist ja sensationell. Revenge Game. Es gibt nichts Wichtigeres im Fantasy Football als Revenge Games. Und Sam Darnold gegen die Jets, das wird sensationell, glaube ich. Das wird ein furchtbares Spiel wahrscheinlich aus sportlicher Sicht, aber es wird super. Und wahrscheinlich wirft Sam Darnold 4 Touchdowns, 3 davon auf Robbie Anderson. So muss das sein. Das wird eine schöne Geschichte.
Hast du noch ein anderes Spiel, was vielleicht auch sportlich ein bisschen was hergibt?
Selbstverständlich die Jaguars bei den Bengals in Woche 4. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Das hast du ja wirklich, also du so, hast hier wirklich die Schokolade rausgepickt. Das
eine Chance hast du noch.
Urban Meyer kommt nach Hause, nach Ohio, Stolle. Auch wieder ein Revenge-Game. Und Joe Burrow gegen Trevor Lawrence. Das letzte Mal, dass die sich gesehen haben, war im College Championship-Game. Weißt du? Clemson gegen LSU vor 2 Jahren. Da steckt so viel drin. Ich weiß nicht, wie man das Spiel nicht in den Top 5 einkategorisieren kann. Ist mir ein Rätsel.
Ist mir auch ein Rätsel.
Ich habe es noch nirgends gelesen.
Und Flo, wie ist bei dir?
Große Was? Katzen.
Katzen, ja, natürlich. Katzen und Katzen kommen immer gut an auf YouTube, wissen wir. Das ist immer gut. Flo, ich vermute, du hast andere Spiele auf der Uhr.
Ja, ich habe andere Spiele auf der Uhr, aber als der Daddy mir geschrieben hat, du pass mal auf, schau dir mal den Schedule an und pick dir ein paar Spiele raus, die du gut findest, habe ich mich brutal schwer getan. Ich habe es vorhin schon gesagt, weil ich habe einfach Bock drauf, so viele Spiele wie möglich zu gucken. Aber wenn ich mich entscheiden dürfte, da ich auch NFL-Kommentator, Moderator auf The Zone bin, dann würde ich alle nehmen, die auf The Zone laufen. Und, nein, Quatsch.
Alle.
Es gibt tatsächlich ein paar schöne Sunday-Night-Spiele. Ich habe noch ein paar aufgeschrieben. Ich finde Woche 3 ganz interessant, je nachdem, ob Blake Bortles spielt oder nicht. Die Packers gegen die 49ers. Dann habe ich auch Bock auf Giants gegen die Chiefs. Finde ich tatsächlich interessant. In Woche 7 oder 8 ist es. Da bin ich auch gespannt. Chiefs kann man immer machen, keine Frage. Aber Giants mit dieser neuen Offense könnte durchaus interessant werden. Zumal die Chiefs in der Defensive ja dann doch auch anfällig sein könnten. Und ich habe so viele aufgeschrieben noch, die ich geil finde, aber ich will jetzt den Rahmen nicht sprengen. Und persönlich auch freue ich mich auf Browns gegen die Raiders rund um Weihnachten. Guter Freund von mir ist Raiders-Fan und wenn es zulässt, werden wir das zusammenschauen und das wird, glaube ich, sportlich auch ganz interessant.
Okay. Marc, was hast du dir zurechtgelegt?
Ich hab mir quasi 6 Spiele aufgeschrieben, weil ich die Angst hatte, dass mir irgendjemand die wegnimmt, die ich aufschreibe. Und dann kommt Daddy hier mit Jaguars Bengals an.
Ja, dann 2 kannst du mal streichen von deiner Liste.
Ja, stimmt. Jetzt sind es nur noch 4. Ich hatte mir irgendwie Buccaneers Rams in Woche 3, finde ich ganz cool. Auf die Rams bin ich auch sehr gespannt diese Saison mit Stafford, ob sich da viel tut offensiv oder also ob die irgendwie auf ein neues Level damit kommen können. Packers Chiefs Woche 9, vorausgesetzt natürlich, dass Rodgers irgendwie am Start ist, glaube ich, könnte sehr interessant werden. Dann habe ich natürlich auch Seahawks Packers aufgeschrieben. Ich glaube, da gibt es einfach wahnsinnig viele Storylines und gute Vorgeschichten. Eine Woche später Steelers Chiefs habe ich noch, Woche 16. Könnte ganz interessant werden, außer die Steelers murksen natürlich voll ab, aber das da reden wir, glaube ich, noch drüber. Und dann habe ich noch
interessant.
Mal schauen. Und die German Bowls habe ich noch aufgeschrieben. Amon Ra gegen Equanimeous St. Brown. Woche 2 und Woche 18 ist es.
Green Bay Detroit jeweils.
Ja, genau. Detroit wahrscheinlich diese Saison auch nicht vorne mit dabei. Also die werden nicht so viele Spiele gewinnen. Aber ich glaube tatsächlich aus deutscher Fansicht, also vor allem wenn es dann auch irgendwie um Free-TV-Spiele und sowas geht, glaube ich, sind das Spiele, die dann echt interessant sein könnten. Ich weiß, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wann und wo die laufen, diese Spiele. Aber zumindest das in Woche 18 wird dann ja wahrscheinlich am Sonntag laufen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es möglicherweise auch irgendwie in irgendeinem Sender dann zu sehen wird in Deutschland.
Im Sinne des Vertrauens. Tatsächlich habe ich völlig überraschend auch Packers Chiefs in Woche 9, weil das ist der Super Bowl, den wir alle haben wollten und nicht bekommen haben.
nicht alle, glaube ich.
Deswegen finde ich das auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Und sonst bin ich tatsächlich in Woche 1 hängen geblieben. Tut mir leid. Ich finde einfach, die Rams haben ihren Home-Opener, die Raiders, das sind Stadien, die wir bisher nur leer erlebt haben und ich glaube, wir werden da einfach mal opulente Shows sehen und einfach, also ich glaube, das Stadion in Vegas wird einfach in die Luft heben und also ich glaube, das ist ja der ne, Krieg der Sterne und so, ihr wisst schon. Und ansonsten finde ich tatsächlich in Woche 1 Miami gegen New England, weil es dasselbe Duell gibt es auch nochmal in Woche 18, weil wir haben ja 18 Wochen und ich bin gespannt, ob in Woche 1 dieselben beiden Quarterbacks spielen wie in Woche 18. Irgendwer sagt mir, dass es nicht so sein wird. Vielleicht sogar bei beiden Teams. Insofern finde ich das irgendwie ganz witzig, weil das auch so ein bisschen die Frage ist, kommt da, also beziehungsweise ist New England durch oder kriegen sie die Kurve tatsächlich mit ihrer riesen Shopping-Tour und Mac Jones, oder ist es noch Champ? Prost übrigens. Das finde ich ganz spannend. Aber natürlich, Jacksonville gegen die Bengals, da kommt nichts dran vorbei.
Da ist mir noch eingefallen, auch weil du es gerade gesagt hast, Mac Jones Woche 4, Bucks gegen New England. Quasi der Mini-Me-Brady, ja, von den Bewegungen her, der ja so gut passt zu den Patriots. Wir werden sehen, ob's dann so ist. Finde ich ganz interessant dann gegen den GOAT.
Absolut. Ja, also YouTube schreibt übrigens, ja, Tampa gegen die Patriots, Seahawks gegen Packers sind so natürlich Lieblingsduelle. Tampa, Patriots, mehr geht nicht. Da sind sich, glaube ich, dann doch die meisten einig. Und Fixi Hartmann, Stolle,
schreibt... Ist am Start wieder!
Schreibt, dass die NFL den Chicago Bears 5 Primetime-Spiele gegeben hat, ohne dass ich das jetzt verifizieren kann, aber ich gehe mal, der Fixi wird kein Blödsinn erzählen. Deswegen hoffen sie wohl, dass Justin Fields watchable sein wird.
Andy Dalton, QB1. Also wer sagt denn, dass die unbedingt den Fields zeigen wollen?
Stimmt. Das war nämlich heute, glaube ich, sogar Breaking, oder? Dass Matt Nagy gesagt hat, Andy Dalton ist our Starter. Ja.
Wie überraschend. Bis Woche 2 erstmal.
Ja, wie soll er auch anders damit umgehen? Also, ja. Völlig klar.
Ich habe noch ein paar Schedule Nuggets, Stolle. Magst du die hören?
Hau raus.
Tolle Sache. Also, pass auf. Die Dolphins haben es relativ schwierig. Die starten bei den Patriots gegen Buffalo, bei den Raiders, okay, Indianapolis und Tampa. Und danach wird es aber relativ easy. Sie haben ein Auswärtsspiel in den letzten 56 Tagen der Saison. Das Washington Football Team spielt gegen ihre Divisionsrivalen einmal vor dem 12. Dezember. Und dann geht es innerhalb von 22 Tagen viermal zum Beispiel gegen Dallas und die Eagles. Also das sind schon so ein paar Sachen, die da aufgefallen sind. Danke an Peter King an dieser Stelle. Und die Denver Broncos haben das erste Mal seit 29 Jahren kein Monday Night Football Game. Das tut mir leid. Oder auch nicht. Für die deutschen Broncos-Fans wird es zu verschmerzen sein. Aber Drew Lock scheint nicht zu ziehen. Das ist wäre die nächste Frage gewesen. Dafür ja. Ist es dann zu spät.
Da wird geflext. Alles weggeflext.
Ja, genau.
So ist so. Es. Wenn wir schon über die Broncos oder über Rodgers oder was auch immer reden, dann wird es Zeit, einfach mal wirklich, jetzt wird es hässlich. Wir sprechen über die Loser der bisherigen Offseason. Wir können ja nicht immer nur schön Wetter-Football hier machen. Muss auch mal anders sein. Und jeder von uns hat sich jetzt so zwei Teams rausgepickt, wo er sagt, da lief's nicht so rund in Free Agency und oder Draft. Ich würde sagen, der Gast fängt an und nennt einfach mal eins seiner beiden Teams, wo er sagt, nur war nicht so geil. Flo, hau raus.
Jawohl. Also da möchte ich erstmal vorher noch sagen, dass ich durch den Draft eigentlich finde, dass die NFL, die Liga insgesamt näher zusammengerückt ist. Habe ich so zumindest das Gefühl, auch wenn ich immer ja der bin, der immer sagt, jetzt mal kurz, ne, Ober vom Gas. Und abwarten, was die Jungs da eigentlich so dann zeigen können, die Rookies. Aber und ich durfte mir dann noch welche aussuchen, die nicht schon genommen wurden von euch. Also dementsprechend war es nicht leicht für mich, muss ich auch dazu gestehen. Das ist ja
nett.
So behandeln wir unseren Gast.
Also vielen Dank dafür, ja, für alle im Chat. Da seht ihr mal, wie mit Gästen hier umgegangen wird. Ja. Nee, ich hab tatsächlich zwei gefunden. Die einen sind, glaube ich, das kann man gut nachvollziehen, das sind die Dallas Cowboys. Und die anderen sind für viele vielleicht noch ein Stück weit überraschender, wenn man in die Tiefe geht, die Jacksonville Jaguars. Was möchtest du? Sollen wir jetzt in die Tiefe gehen oder wollt ihr erstmal eure sagen?
Nee, reicht, danke.
Ciao. Kurz anreißen.
Na, nur hau, also, das schon weg ist. Ja, jetzt muss natürlich auch erklären, warum diese beiden, warum die Cowboys, warum die Jaguars, nur weil die anderen schon weg waren oder hast du da tatsächlich nach intensiver Recherche und schlaflosen Nächten auch wirklich was gefunden oder sagst, ja, das war nicht so geil bisher?
Nee, also wirklich bei den Cowboys ist es tatsächlich, das sagen glaube ich alle, die Defense auf jeden Fall, also in der Offensive muss man abwarten, Da waren, glaube ich, von 11 Startern letzte Saison nur 4 oder 5 wirklich dauerhaft in der Saison dabei. Allen voran natürlich Dak Prescott oder auch in der O-Line. Die sind jetzt erstmal alle wieder fit. Und da wurde aber auch nicht wirklich nachgelegt. So auch nicht in der Tiefe. Das ist das eine, was mich ein bisschen verwundert hat. Und dann bei der Defensive, ich habe es mir auch extra aufgeschrieben, Secondary finde ich ziemlich schwach. Sie haben dann eher auf Linebacker und Pass Rush versucht abzuzielen. Aber auch da mit Van der Esch, den ich eigentlich immer ganz gut finde, aber auch der gesundheitlich in den letzten Jahren Probleme hatte. Dazu Jalen Smith, der nicht mehr ganz so eine tolle Saison gespielt hat letztes Jahr auch, wo ich glaube, dass da vielleicht sogar dahinter steckt, dass er einen garantierten Vertrag bekommen hat. Millionen würden schon gezahlt und deswegen vielleicht auch gar nicht gecuttet wurde. Also das ist so mein Gefühl auch, weil der hat nicht wirklich gut performt. Da ist mindestens zu wenig. Und dann natürlich der Move, den auch alle schon diskutiert haben, weil sie vielleicht auf der Linebacker-Position genau zu dem gleichen Schluss gekommen sind wie ich. Würde mich auch nicht wundern. Haben sie Micah Parsons ja geholt, den Linebacker, und keinen Corner. Und dann erst später in Runde 6 oder sowas, glaube ich, war es sogar. Calvin Joseph, der dann Nummer 1 Starter ist auf der Corner-Position. Weiß ich nicht, muss man auch abwarten, ob der da gleich so reinpasst. Und dann später noch in der 6. Runde einen geholt, der, also das zeigt halt eigentlich, mit 2 Rookies dort dann als Neuzugänge planen zu wollen, schwierig. Dann gibt es mit dem neuen Defensive Coordinator Dan Quinn einige Veränderungen. Keanu Neal ist jetzt von Safety auf Linebacker gezogen worden. Also da sieht man wirklich, was die Problemposition ist, hat er zumindest gesagt. Und auch ein paar Rookies, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich finde es jetzt nicht mehr, sollen auf anderen Positionen spielen. Ah, genau, hier, Israel Mukuamo, 6. Runde, Cornerback. Hat gesagt nach dem Draft, ja, ich habe Jerry Jones gesagt, ich bin der beste Cornerback in der Liga. Und dann wurde angerufen von Dan Quinn und gesagt, pass mal auf, du spielst nächstes Jahr Safety. Also dementsprechend, weiß ich nicht. Es klingt alles, also ich sage ja immer, man muss den Franchises und den Leuten, die da im Front Office arbeiten, auch dem nötigen Respekt geben. Die werden schon wissen, was sie auch tun, größtenteils. Aber all diese Zusammenstellungen in der Defensive bei den Cowboys und mit der Free Agency finde ich irgendwie, ja, seltsam. Okay. War es eine sehr lange Ausführung, aber ja.
Ja, ist ja wichtig, weil die Cowboys hatte wahrscheinlich jetzt eh nicht jeder so auf der Hate-Liste.
Ja.
Ihr beide, Detti, Marc, habt ihr eine Meinung dazu? Sagt ihr, Dallas, ja, war bisher auch nicht so geil, oder seht ihr das ein bisschen anders?
Marc, übrigens, Marc, Glückwunsch zum DFB-Pokalsieg.
Dankeschön.
Und
so, Flo, endlich sagt es mal einer.
Glückwunsch zum Klassenerhalt mit der Hertha. Das wollte ich noch loswerden. Nicht, dass es heißt, wir sagen sowas nicht.
Stolper, danke, dir viel Erfolg nächstes Jahr in der 2. Liga dann. Ne?
Und ja, Flo, Entschuldigung.
Aber ja, aber Flo, dem sagen. Flo kannst du auch gratulieren zum Klassenerhalt.
Und Stolle, du bist wahrscheinlich Red Bull Leipzig. Das tut mir leid, das war relativ deutlich. Ihr habt es halt in der ersten Halbzeit verloren. Das war das Problem. Danke. Aber Marc, bitte, nach dir. Den Pokalsieger, der hat Vorrecht.
Ja. Das ist so lieb von dir, Detti. Also die Überleitung oder die Einleitung zu mir. Ich wollte erstmal eine Frage stellen, weil, was ich ganz witzig finde, hat Flo ja eigentlich auch gut ausgeführt. Der bestbezahlte Cornerback von den Dallas Cowboys, wer kann ihn mir nennen?
Der beste Jordan Lewis?
Also,
wie ist es der Lewis?
Ja, nee, John Lewis ist der zweitbeste. Ganz witzig, also wenn man den Top-Cornerback, sage ich jetzt mal, von den Dallas Cowboys, den bestbezahlten, googelt, dann wird einem erstmal Antonio Brown vorgeschlagen, weil Google der Meinung ist, der Spieler ist so unwichtig, da stellen wir dir lieber den Receiver der Buccaneers vor. Anthony Brown haben sie letztes Jahr für ein paar Millionen unterschrieben. Also die Secondary von den Cowboys ist ganz wild nach wie vor. Die war letztes Jahr das große Problem. Also natürlich, Dak Prescott war natürlich irgendwie das große Problem, dass der verletzt ist. Aber die Secondary, ich kann mir nicht vorstellen, wie die einen großen Fortschritt machen soll in der kommenden Saison. Und dann wirst du halt ständig irgendwie 400 Yard Passing oder sowas gegen dich haben. Und da musst du halt offensiv auch erstmal mitziehen. Das kannst du nicht jedes Spiel und dann wird es halt echt schwierig. Also ich kann es schon verstehen, dass die Cowboys da einen Verlierer der Offseason bisher sind.
Ja, zumal ich auch finde, also mit dem neuen Defensive Coordinator Dan Quinn sagen ja viele, der kann es wirklich wahrscheinlich besser machen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt so ein paar Beispiele rausgepickt. Das ist nur die Spitze des Eisbergs für mich jetzt in der Recherche, die ich heute getätigt habe, dass er halt sehr viel verändert und die Spieler auch anders einsetzen möchte und auch die Rookies. Also das ist halt alles ein bisschen schwierig. haben ja, glaube ich, die ersten 6 Picks auch im Draft auf der Defensive-Seite genommen. 3 Rookies dann in der D-Line auch noch, das kommt auch noch dazu. Das wird auch nicht am Anfang gleich so gut funktionieren können mit meinem Lieblingsnamen Odigizua. Also bin ich sehr gespannt. Ja, für mich Verlierer.
Okay. Ich glaube halt, dass Dallas, also sie werden es natürlich nie sagen, selbst wenn es so gewesen ist, aber man kann schon schwer davon ausgehen, dass sie an ihrem Pick Nummer 10, richtig Stolle, dass sie da halt definitiv einen Cornerback wollten und ihnen halt dann Surtain und ja. J.C. Horn vor der Nase weggeschnappt worden sind und dann nehmen sie halt Micah Parsons. Ist halt eine Theorie, klar, aber ich glaube, dass Linebacker jetzt nicht der größte Need war, sondern eben Cornerback und da sind halt wahrscheinlich die beiden auf ihrem Board direkt vor dem Pick der Cowboys weggegangen und das ist natürlich immer schwierig. Unglücklich gelaufen.
Ja, ich meine, gut, damit musst du dann rechnen oder leben. Ja, ja. Und wenn halt niemand anders kommt, der nach oben traden will, die Bears halt Nummer 10 vielleicht irgendwie zu hoch war und die Cowboys vielleicht auch nicht an 20 runter, wer weiß, was da hinter den Kulissen so passiert. Ja, also ich verstehe das, aber ich weiß gar nicht, ob die Cowboys, ich weiß gar nicht, ob ich sie so als Verlierer wirklich sehen würde insgesamt. Ich bin gespannt. Sie sind sehr, sehr jung in der Secondary. Aber ich glaube, dass sie mit Dan Quinn auch jemanden haben, der die Defense definitiv besser macht, als Mike Nolan es vorher getan hat. Und dass die Offense jede Woche 50 Punkte erzielen kann, haben sie letztes Jahr mit Duck gezeigt, dass das nicht Sinn der Sache ist, jede Woche einen Shootout zu haben, ist natürlich auch klar. Aber es war natürlich auch schwer, nachdem wir dir quasi ja nur noch 26 Teams zur Verfügung gestellt haben, Flo. überhaupt noch jemanden zu finden. Du hattest jetzt dein zweites Team auch schon erwähnt, die Jaguars. Dann würde ich sagen, frei raus, warum sagst du, war das bei denen noch nicht so geil, das war noch kein Sahne-Cocktail bei denen, warum?
Also erstmal, Verlierer ist da natürlich auch ein hartes Wort, würde ich nicht unbedingt sagen, aber wie gesagt, wir kennen ja meine Gründe. Trevor Lawrence als Nummer 1 Quarterback, klar, der ist in aller Munde. Wir werden sehen, wie gut er dann wirklich ist. Dass er eine Bombe ist, ist klar. Und er wird die Jaguars auch besser machen, keine Frage. Es ist für mich so ein bisschen ähnlich, auch wie bei den Cowboys. Viel Neues, auch neue Coaches, sogar neuer GM und so bei den Jaguars dabei. Auch viel mit Plan. Und da geht es mir ähnlich auch darum, mit der Defensive sehr jung, unerfahren, mit sehr viel Potenzial. Letztes Jahr haben sie C.J. Henderson geholt. Top, finde ich, ist ein guter Corner eigentlich. Aber dann dieses Jahr verstehe ich nicht, warum man dann Shaquille Griffin holt und im Draft auch noch den Tyson Campbell holt, der jetzt auch relativ hoch gedraftet wurde von ihnen. Da habe ich so ein paar Fragezeichen. Auch Clavon Jason ist ja auch noch geholt worden in der Free Agency. Das finde ich ein bisschen komisch. Hängt es damit zusammen vielleicht mit der neuen Franchise-Führung? Aber ja, und dann natürlich das Thema, wo man da abwarten muss, ist mit Travis Etienne in der ersten Runde noch als Running Back genommen. Hätte man vielleicht auch an der Position schon andere Baustellen adressieren können. Zumal ja auch Carlos Hyde, wenn es immer noch der Fall ist, habe ich jetzt immer gesehen, ja auch geholt wurde in der Free Agency. Also auf der Position und James Robinson auch noch da, der gute Saison hatte letztes Jahr. Plus Etienne ja auch als Hybrid vielleicht eingesetzt werden wird, aber Chenault als Wide Receiver genauso. Also das fand ich ein bisschen strange. Das Gute bei den Jaguars finde ich tatsächlich Quarterback und Skill-Position, bis auf Tim Tebow vielleicht dann als Tight End. Aber ich finde, ich erkenne nicht so den Plan, deswegen, ich würde nicht unbedingt Verlierer sagen, aber ich check noch nicht genau, was sie mit der Defense vorhaben und ich habe vielleicht auch in der Free Agency ein bisschen mehr erwartet. Sie haben sehr viele Spieler geholt auch Marvin Jones finde ich klasse, Carlos Hyde ist auch eine gute Ergänzung auf der Position. Aber man muss ja auch noch bedenken, sie waren letztes Jahr schlecht. Also dementsprechend habe ich da vielleicht ein bisschen mehr erwartet, dass da mehr möglich ist. Aber sie werden besser sein als 1,15, das ist auch klar.
Ja, ich finde auch, ich gebe dir recht, ich hätte auch gedacht, dass Jacksonville. Ja, genau. Ja. Ich gebe dir recht, ich hätte eigentlich gedacht, dass Jacksonville mit dem Geld, was sie haben, vielleicht dann doch noch den einen oder anderen größeren Namen anlocken können, weil ich glaube, Urban Meyer ist halt schon ein Name, der für den, glaube ich, auch Spieler spielen wollen, auch wenn er natürlich null NFL-Erfahrung hat. Ich fand den Draft insgesamt gut. Ich hätte mir irgendwie insgesamt vielleicht noch die eine oder andere Investition in die O-Line gewünscht, wenngleich ich Walker Little einen wahnsinnig spannenden Pick finde, aber auch ist auch ein wahnsinnig riskanter Pick. Der Typ hat seit 2 Jahren quasi kein Football gespielt. Travis Etienne, so sehr ich ihn mag, erste Runde, also für mich macht diese Offense so ein das sieht aus wie eine Urban Meyer College Offense. Wahnsinnig viele Spieler, die irgendwelche Talente haben und du wirst dich wahrscheinlich, also für Detti, aus Fantasy-Sicht ist diese Offense wahrscheinlich ein Albtraum, weil du eigentlich nie weißt, wen du dir setzen solltest jede Woche. Ich bin gespannt, aber also wahrscheinlich aber hätte ich mir auch gewünscht, noch den einen oder anderen Spieler mehr.
Ja, aber das finde ich eigentlich prinzipiell gar nicht schlecht, was du gerade gesagt hast, dass man da ein bisschen variabel ist, auch gerade als Jacksonville mit einem Rookie-Quarterback und auch mit seinem Kumpel Etienne. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, ich meine, auch Wide Receiver ist jetzt auch alles nicht so schlecht, auch Philipp Dorsett noch cool, das sind alles solide, gute Jungs. Und auch Shaquille Griffin ist ein durchschnittlicher, guter Spieler, aber fehlt mir halt irgendwie so, das ist ein gewisser Etwas noch. Und das hat nur Trevor Lawrence gerade und der wird auch gut sein, aber als gesamte Franchise fehlt mir da ein bisschen was. Wie gesagt, Verlierer zu hoch, aber ich weiß nicht, was Marc oder Detti da noch zu sagen haben.
Ja, aus Fantasy-Sicht bin ich jetzt froh, dass sie sich nur in Anführungszeichen Marvin Jones als Free Agent geholt haben. Der ist völlig okay als Nummer 2, aber ich glaube, die besten Tage sind vorüber. Ich bin ja großer DJ Chark-Fanboy, aber der war auch immer ein bisschen verletzt, ein bisschen oft letztes Jahr. Also das passt schon so, aber wie Stolle schon sagt, wenn du so viel Geld hast, weil sie hatten ja wahnsinnig viel Kohle, dann kannst du dir vielleicht auch einen Kenny Golladay holen und nicht nur einen Marvin Jones. So, also wie Flo sagt, also ne, Trevor Lawrence ist vermutlich elitär, hoffen wir es mal. Und ansonsten holst du mit Etienne einen Spieler, der eben mehr oder weniger mit Chenault so im Kader, so ähnlich zumindest schon existiert. Das heißt jetzt auch, dass Etienne erstmal nur Wide Receiver Snaps bekommen wird in den Offseason Activities. Und naja, das ist schon okay. Also das ist ja wunderbar, wenn du so flexibel sein kannst und so einen Kreativspieler hast. Aber ich weiß nicht, ob das der größte Need war. Und das ist die große Frage natürlich.
Für mich, also ich finde die Jaguars Offseason, die fängt schon ein bisschen früher an und ist immer so von so, ja, da kratzt man sich am Kopf und fragt sich, okay, ob das so sinnvoll ist. Ging ja eigentlich schon los mit Cam Robinson, den sie gefranchise-tagged hatten, und wo sich alle irgendwie so gefragt haben, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, den. Also klar, du willst irgendwie ein bisschen Kontinuität und so haben, aber bisher hat er ja eigentlich überhaupt nicht das erfüllt, was sich viele versprochen haben, als sie ihn gedraftet haben. Er ist bisher kein Franchise-Left-Tackle. Und dann ging es weiter, Free Agency, ihr habt es schon gesagt, sie hatten viel Geld und haben jetzt nicht so die Überspieler geholt. Und dann im Draft, Runde 1, also Lawrence war natürlich irgendwie klar und dann Etienne hinten raus, wo sich auch viele gefragt haben, ob das wirklich so sinnvoll ist. Natürlich steckt da wahrscheinlich irgendwie so ein Plan hinter, wie Stolle meinte, so eine College-Offense. Aber es ist schon, also so aus NFL-Fan oder Sicht, ist es schon so, wo man sich fragt, ob das alles wirklich so zusammenpasst am Ende, schon schwierig.
Also ich hab einen sehr guten Freund, der ist Jacksonville-Fan, der war auch schon dort und hat sich ja auch in London schon ein Spiel angeschaut und den habe ich auch heute gefragt, was der da so zu sagen hat dazu, weil ich ja wusste, dass ich die dann nehmen werde. Und er ist zufrieden, weil er immer sagt, viel schlechter kann es halt auch nicht mehr werden. Und dementsprechend hat er gesagt, solide, durchschnittlich gute Spieler, das passt schon, er hätte sich nur noch eine bessere O-Line gewünscht. Aber da muss man auch dazu sagen, ihr habt es gesagt, die haben eine Menge Geld gehabt in der Free Agency, haben irgendwie 21 Spieler geholt. Davon, glaube ich, nur einen für die O-Line oder zwei. Aber die sind halt auch schweineteuer gewesen dieses Jahr. Muss man halt auch so sehen. Ne?
Ja, das ja, stimmt, aber du hast ja dafür den Ken Robinson behalten, der jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade günstig war mit dem Franchise-Tag. Ja.
Ich weiß nicht, Marc, du hast es gesagt. Was hat der gekostet dann?
13 Millionen habe ich hier eben gehabt. Also 13 ja. Millionen kostet der jetzt kommende Saison.
Okay. Na, vielleicht spielt er auch noch Tight End, wer weiß.
Wie eine Ballerina. Ja, keine Ahnung. Es ist Jaguars, wird man sehen. Das beurteilen können wir es in einem halben Jahr. Das ist ja logisch. Das ist ja hier der Titel der Sendung. Das ist ja alles vermeintlich in Anführungszeichen. Aber Stolle, bist du dir bei einem Team nicht nur vermeintlich, sondern relativ sicher, dass das keine gute Offseason war?
Wirfst du mich hier einfach rein? Ja, tatsächlich. Tatsächlich finde ich, dass mich die Steelers nicht überzeugt haben. Sorry, Flo. Ja, Big Ben bleibt. Ja,
da möchte ich kurz, sorry. Da möchte ich. Das da möchte ich nur kurz klarstellen, weil ich auch Flo heiße. Ich bin nicht gemeint, ich bin noch kein
Steelers. Nein, das ist.
Das tue ich mir nicht an.
Nein, das ist der Mann im Hintergrund mit der Maschine, mit der Wilden. Ja, Big Ben bleibt für weniger Kohle, Juju bleibt, keine Ahnung, vielleicht hat er einfach niemand anders Bock auf seinen TikTok-Scheiß. Du hast, James Conner ist weg, ist vielleicht nicht so ein Riesenverlust. Dupree ist weg, Pouncey Karriereende, Filer ist weg, Villanueva ist weg, Hilton ist weg, alle weg. Ich mag Najee Harris, ich finde trotzdem, der hat in der ersten Runde nichts zu suchen und ich finde, am Ende des Tages, die Number 32 Rushing Offense braucht halt auch eine O-Line und die sehe ich nicht. Also ich sehe einfach, auch im sowohl in der Free Agency als im Draft, sehe ich halt, ja, da wurde ein bisschen was gemacht, aber eher Interior und die beiden Jungs, die da wahrscheinlich auf Tackles spielen, den Banner und den Okorafor? Flo, sag mal, also der hinter der Kamera, Flo, Okorafor, Chukwuma Okorafor, der hat jetzt auch nicht gerade die besten Kritiken bekommen für seine letzte Saison und Banner hat, glaube ich, 2 Starts in 3 Jahren in der NFL, war, glaube ich, auch eher als Guard als Tackle. Ich sehe einfach an dieser O-Line nicht, dass dieses Team auf einmal besser wird und dadurch ausgeglichener, weil das große Problem war ja bei den Steelers letzte Saison, dass irgendwann jeder gesagt hat, die können eh nicht laufen. Also da können wir auch nur 2 Mann in die Box stellen. Reicht, ist egal. Ich sehe es einfach nicht. Ich finde den Draft. Pat Freiermuth ist so ein klassischer Steelers Tightend. Also der ist ist ein Steelers Tightend, aber mir fehlt. Ich hätte mir irgendwie noch auf Cornerback irgendwas gewünscht. Ich finde einfach nicht, dass die Steelers sich wirklich so verstärkt haben, dass du sagst, in dieser Division, wo Cleveland drauf und dran ist, wirklich ein Big Player zu werden, wo die Ravens meiner Meinung nach eine sehr starke Offseason hatten und auch Cincinnati sich langsam aber sicher auf dem aufsteigenden Ast bewegt, wobei das sicherlich noch ein längerer Weg ist. Ich finde einfach, dass Pittsburgh ein bisschen, ja, so ein bisschen faul und träge wirkte in dieser Offense, in dieser Offseason und deswegen sind sie für mich Verlierer. Ja, Daddy, jetzt musst du dazu was sagen. Du hast mich hier eben...
Also Flo. Flo. Nee, ich würde das Wort an Flori hinter der Kamera übergeben, was der dazu zu sagen hat. Entschuldigung.
I'm just here so I don't get fined.
Ja, also mein Gott. Najee Harris, ich finde super. Fantasy-mäßig finde ich es ein absoluter Traum und okay, dann hat er halt keine O-Line, aber das wird ihm wurscht sein bei 450 Touches, die er dann bekommt hoffentlich. Ich fand es immer schrecklich, James Conner zusehen zu müssen letztes Jahr und schöne Geschichte, James Conner und natürlich oft verletzt gewesen und so weiter, aber das ist halt, das als Fan ist es schon fürchterlich, glaube ich, dann so einen mittelmäßigen Running Back zu sehen, also so empfinde ich das, um Gottes Willen, der halt nicht mit der Zunge schnalzen lässt und jetzt hast du halt theoretisch einen Spieler, der dich die nächsten 5 Jahre auf der Position halt deutlich verstärkt, meines Erachtens. Aber klar, wenn die O-Line das größte Need ist, dann nimmst du halt in Runde 1 keinen Running Back. Das ist so.
Fakt. Ja, das kann ich halt nicht nachvollziehen und ich bin halt bei Alabama Running Backs auch immer so ein bisschen vorsichtig. Also entweder du hast eine richtige Granate oder du hast Cheeseburger Eddie. Also
Mark Ingram.
Ja, du hast einen Ingram, du hast einen Eddie, du hast einen Trent Richardson, also das ist immer so, und die sind alle sehr hoch weggegangen im Draft, also deswegen eine Garantie ist das auch nicht, und wie gesagt, ich finde halt auch den Hilton ersetzt du durch Lane und hast sonst eigentlich wenig getan durch Cornerback, weiß nicht, in der 7. Runde Draft ist halt ein Panther, immerhin.
Ja, ich gebe dir vollkommen recht, weil ich finde, O-Line war eigentlich das große Thema und Najee Harris, finde ich, ist ein guter, keine Frage, aber da muss man sich auch die Frage stellen, jetzt schickst du den halt auch ins Krokodil jede Woche, ne? Also mit der O-Line, weiß ich nicht. Wird spannend zu sehen sein, ja? Ich gebe dir absolut recht, Steelers hatte ich auch ganz oben auf dem Zettel, was Verlierer angeht, ja.
Aber du durftest nicht mehr.
Aber ich durfte es nicht mehr.
Nein, das stimmt. Flo, das stimmt doch gar nicht. Du hättest ja gesagt, komm, du kannst alles durcheinander würfeln. Wir machen, wie du möchtest. Stimmt. Screenshot.
Das macht es auch nicht einfach. Marc, hast du ein Team, wo du sagst, das hätte wahrscheinlich auch Flo genommen, aber ich habe es ihm weggeschnappt?
Ich habe mir die zwei einfachsten von allen rausgenommen.
Nenn erstmal nur eins.
Ja, genau. Ich wollte es schon mal ankündigen. Das zweite ist nämlich auch, das können dann alle dann später selbst sehen. Das erste für mich sind die Texans. Und ich glaube, das ist, also jeder hat halt, ich glaube, als wir so ein bisschen den Titel der Sendung gehört haben, haben, glaube ich, alle erstmal an die Texans gedacht. Und es ist halt nicht schwer, aber es ist halt, es stimmt halt. Und deswegen ist es so gut. Ne? Man muss sie halt erwähnen. Deswegen habe ich sie mir genommen.
Ich dachte, die hätten schon zurückgezogen, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß nicht. Jetzt kommt vielleicht ein ELF-Team oder so in die NFL rein. Man weiß es noch nicht. Also die Texans, also klar, dass das Deshaun-Watson-Thema schwebt irgendwie über allem. Das ist, glaube ich, klar. Also selbst wenn gerade nicht diese Geschichte off-field laufen würde, dann wären wir, glaube ich, alle momentan, würden wir wahrscheinlich darüber diskutieren, bei welchem Team er kommende Saison spielt und nicht, ob er überhaupt bei den Texans spielt. Also ich glaube, das steht schon relativ fest. Und darüber hinaus ist es halt einfach so, dass die Texans gefühlt eine der wildesten Free Agencies hatten, an die ich mich so in den letzten Jahren erinnern kann. Also wir reden irgendwie viel über die Shopping-Tour der Patriots, die irgendwie große Verträge an namhafte Spieler gegeben haben. Und wenn man sich da mal die Texans anguckt, die auf Instagram einen Post mit 10 Slides für die Free Agency gemacht haben, wo sie jeden einzelnen Spieler quasi drauf haben. Und auf jedem Bild sind, glaube ich, nochmal 3 Spieler drauf. Das heißt, sie haben in einem Post mussten sie 30 Spieler gleichzeitig vorstellen, weil sie halt so viele verpflichtet haben. Die haben, glaube ich, 34 Neuzugänge in der Free Agency und einer liest sich schlechter als der nächste. Also sie haben, da sind ein paar Namen dabei, die sind ganz gut, also da werden sie, glaube ich, auch was draus machen. Aber es sind halt auch einfach viele beide, das ist halt Quantität und nicht Qualität. Und das ist halt so wild. Der Draft war auch irgendwie ganz furchtbar, fand ich. Also sie haben sich irgendwie den Quarterback geholt, der möglicherweise dann vielleicht irgendwann mal starten kann mit Mills. Ja. Aber ansonsten, der Receiver war noch ganz gut. Also die Texans, ich glaube, das ist eine Franchise. Wir haben es ja gestern, glaube ich, was beim Footballerei-Kanal ganz richtig. Die erste 0-17-Saison der NFL-Geschichte könnte es werden.
Ja, da könnt ihr draußen ja direkt mal, jetzt fragen wir euch mal, glaubt ihr, dass die Houston Texans in diesem Jahr ein Spiel gewinnen werden? da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, da gibt dir jeder recht, Marc. Das ist, also der größte Name, den sie verpflichtet haben, ist Joe Thomas. Da, vielleicht haben sie einfach nur wegen dem Namen den verpflichtet. irgendein Linebacker. Hey, Joe Thomas spielt jetzt für die Texans. Und das meiste Geld haben sie für einen Panther ausgegeben. Das finde ich sehr bezeichnend. ja, aber Houston erinnert mich tatsächlich an Cleveland/Oakland so vor 10 Jahren. So, das war so ein Spielerfriedhof. Da gehst du hin, um nochmal ein bisschen Kohle abzuziehen, nochmal ein bisschen mitspielen dürfen, nochmal im Club ein paar Weiber kriegen und dann ist halt vorbei. Du reitest sozusagen in den Sonnenuntergang, ohne wirklich irgendwelche Ansprüche an irgendwas zu haben, außer ein bisschen Geld auf dem Konto. So fühlt sich das an und das finde ich krass, weil die Houston Texans waren für mich immer einfach für eine der jüngeren Franchises eine sehr stolze Franchise mit Top-Spielern, immer irgendwie auch im Playoff-Modus drin gewesen. Der ganz große Wurf ist vielleicht noch nicht gelungen, aber und dann kam diese Entscheidung, Bill O'Brien zum GM zu machen und der hat es wirklich geschafft, in Windeseile das ganze Ding in die Scheiße zu reiten. Das ist Wahnsinn.
Ich will sogar gar nicht so weit zurückgehen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Dolphins noch vor ein paar Jahren, wo sie alle weggeschickt haben und dann irgendwie 22 Spieler auf dem Feld standen, die alle so ja Dritter, Vierter wären auf ihren Positionen und die dann trotzdem noch einigermaßen performt haben, nur damit sie halt dann Tour holen können, so nach dem Motto. So hat sich das damals ja angefühlt. Und die Texans bereiten halt jetzt schon seit 3 Jahren genau das irgendwie vor. Ich weiß halt nur noch nicht für wen. Aber wenn man sich das anschaut, was die in den letzten Jahren alles getradet haben, das ist ja brutal. Und diese Offseason, wie der Marc gerade gesagt hat, Also außer Philipp Lindsay gefällt mir da gar keiner. Und deswegen, das ist echt brutal. Der Einzige, und ich habe es hier in der Footballerei auch schon mal gesagt, Davis Mills, merkt ihn euch, weil der könnte nämlich
natürlich noch was ganz Besonderes leisten. Stimmt. Ja, wo soll er hinwerfen?
Ne, den habe ich auch auf meiner, ich mag den total. Und ich finde, das ist so ein klassischer Pick, du hast gar keine andere Wahl. Also du weißt nicht, wie deine Quarterback-Zukunft tatsächlich aussieht. Ich glaube, sonst hätten sie eine ganz andere Position genommen, weil der grundsätzliche Need auf Quarterback ist ja eigentlich nicht da, aber dieses Damoklesschwert, was da drüber hängt, und dafür fand ich, war es ein richtig, richtig guter Pick, wahrscheinlich der beste Move der Texans der letzten 3 Jahre.
Ja, gebe ich dir recht. Ich finde den gut.
Detti, hau du mal einen raus hier.
Ja, mach ich gleich. Das Schlimme ist, keine Picks haben, und dann verlierst du auch noch deine beiden Schlüsselspieler oder die Faces of the Franchise. Es gab ja dieses Video, als J.J. Watt mit Deshaun Watson nach dem letzten Heimspiel, glaube ich, vom Platz geht und sagt, verdammt, wir haben deine besten Jahre verschenkt. Und quasi J.J. Watt das Ganze auf sich nimmt oder auf den Rest des Teams, und jetzt sind sie beide nicht mehr da. Sehr wahrscheinlich. Also das ist bitter. Aber also nicht ganz so bitter ist mein erstes Verliererteam, und zwar die Las Vegas Raiders, weil wir haben ja gesagt, vermeintliche Verlierer. Stolle, du sagst dann sicherlich hoffentlich was zu deinem zweiten Lieblingsteam, aber ich finde, bei den Raiders auf der einen Seite haben sie schon einige Sachen gut gemacht. Also sie haben mit Leatherwood einen Tackle gepickt in der ersten Runde, der für viele zu früh gegangen ist, vor allem wenn Darisaw und Jenkins noch auf dem Board waren, haben viele gesagt, hä, an Nummer 17 nimmst du Leatherwood, das ist eigentlich ein Zweitrunden-Pick. Dann kriegst du aber in der zweiten Runde Trevon Merrick von TCU, der eigentlich so als, oder oft als bester Safety des Drafts galt. Also machst du da in der zweiten Runde einen Steal, wenn du in der ersten vielleicht einen Reach gemacht hast oder eventuell einen Tackle genommen hast, der eigentlich ein paar Plätze hinter den anderen Tackles war, vom Consensus-Board vor dem Draft. Das ist aber okay. Warum nimmst du aber Leatherwood? Weil du halt deine komplette O-Line aus dem Fenster geworfen hast und vom Hof gejagt hast. Und das ist halt der Hauptgrund und eigentlich so der einzige Grund auch, warum ich sage, die Raiders hatten eine schlechte Offseason, weil du hast Trent Brown zu den Patriots getradet, du hast Gabe Jackson nach Seattle getradet, danke dafür, du hast Rodney Hudson nach Arizona getradet, und beispielsweise Rodney Hudson hat seit 2016 100% der Raiders-Snaps gespielt als Center. So, dann holst du dir Nick Martin als Ersatz, okay, eben von Houston natürlich, aber es ist mit Sicherheit kein Upgrade. Und dann hast du Leatherwood, der eigentlich sofort als Right Tackle starten muss. Du hast Colton Miller immerhin, der galt ja auch schon als Bust, als Left Tackle, jetzt verlängert für die nächsten Jahre, das ist schon okay, aber als Left Guard musst du halt Richie Incognito jetzt wieder starten, der 38 ist und psychische Probleme hat, die er offensichtlich aber in den Griff bekommen hat, immerhin in den letzten Jahren. Okay. Aber der ist halt 38. So. Also mein Problem ist, die machen sich eine Baustelle auf, die vorher nicht da war, und eigentlich so das Kernstück des Teams war die O-Line für die letzten Jahre. Ja. Und da verhökern sie, weil das waren ja auch keine hohen Draftpicks, die sie in den Trades bekommen haben, sondern es waren immer sehr, sehr späte Draftpicks als Tauschobjekt, und verlierst 3 von 5 Startern. Ich gehe schwer davon aus, dass es da vielleicht so eine teaminterne Revolte gegeben haben muss, oder dass ein O-Liner gesagt hat, unter Gruden spiele ich nicht mehr, und hat die anderen dann quasi auch gegen den Coach aufgebracht oder so. Anders kann ich mir es nicht erklären, dass du für ein Appel und ein Ei 3 gute Starter, das gilt ja für alle 3 Spieler, für so einen Preis abgibst. Du holst natürlich Kenyon Drake, zahlst ihm sehr viel Geld, da sage ich halt immer, okay, wenn ich das Geld habe, dann kann ich halt auch overpayen, wenn ich der Meinung bin, dass Kenyon Drake mich weiterbringt. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, vor allem, weil du Josh Jacobs hast, okay, aber 2 Running Backs sind für Fantasy schlecht, für Real Football ist es schon okay, die im Kader zu haben, falls sich einer verletzt, und das ist bei Jacobs ja schon ein paar Mal passiert. Also, ich finde, sie haben vor 2 Jahren schon mal einen Fehler gemacht, Branson Buckner als D-Line-Coach zu entlassen und durch Rod Marinelli zu ersetzen, der gefühlt ja auch schon 85 ist, aber halt ein alter Spätzle von John Gruden, in einem Jahr oder nach einem Jahr, wo sich diese D-Line eigentlich deutlich verbessert hat im Vergleich zu, ich glaube, vor 3 Jahren hatten sie ja mal 13-6, werde ich nie vergessen, diese Saison. Das geht eigentlich gar nicht. Max Crosby ist okay. Farrell ist eigentlich, war Nummer 4-Pick, glaube ich, vor 2 Jahren auch zu hoch. Aber das passt schon. Sie haben einen Duckway geholt, sie haben Solomon Thomas geholt, der auch ein hoher Draft-Pick bei den 49ers war. Also sie haben quasi ihre Baustellen sind sie schon angegangen. Sie haben sich aber mit der O-Line eine aufgemacht, die gar nicht notwendig gewesen ist. Und deswegen sehe ich die Raiders Offseason kritisch und finde, sie hätten es halt einfach besser machen können.
Ja, sie haben doch in der 7. Runde Jim Morrissey geholt, den Center.
Vollkommen richtig. Ich nehme alles zurück.
Der Hoffnungsträger.
Ja, der ist aber, der ist, es könnte ein Stil sein, oder? Stolle, what say you?
Ich finde, für einen Center kannst du auch einen Late-Round-Pick machen. Ich finde halt auch diesen, da muss irgendwas gewesen sein, womit sie sehr, sehr unglücklich waren, was ihre Line anging. Also ich finde, jetzt Trent Brown wieder abzugeben, der hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Mich hat Rodney Hudson, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist, tatsächlich eher ein bisschen schockiert, weil ich glaube, das ist tatsächlich in den Jahren, die er vor allen Dingen in Vegas/Oakland war, vielleicht der beste Center der NFL gewesen. Das tut schon weh. Colton Miller hat sich tatsächlich gut entwickelt. Der hat ja wirklich ein furchtbares Rookie-Jahr gehabt, aber hat sich mittlerweile echt gut entwickelt. Aber du hast recht, die machen sich eine Baustelle auf, die nicht da war, die wirklich ihre große Stärke dieses Teams war. Jetzt hast du da gerade Interior sicherlich Fragezeichen. Ich mag Leatherwood sehr. Ich glaube, das ist so ein klassischer Mike Mayock-Spieler. Mike Mayock steht ja auf diese wahnsinnig erfahrenen Spieler von sehr gut ausgebildeten Coaches und Colleges kommt. Das passt einfach, dass der da hingeht. Und ich glaube auch, dass es ein guter Pick für die Raiders sein wird. Die Offseason, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, in Sachen Quarterback-Pressure zu machen. Ja, sie haben sich einen Guacke geholt, aber der ist jetzt auch eigentlich immer eher so ein zweiter Mann gewesen. Ich bin gespannt, ob der Casey Hayward-Pickup, ob das was bringt oder ob der seine besten Jahre hinter sich hat. Aber gefühlt ist er der einzige Spieler in dieser Secondary, der älter als 24,5 ist. Ist eine sehr junge Secondary, was nicht heißt, dass die untalentiert ist, aber jung heißt auch gerne mal Fehler machen. Ich dachte, da kommt noch was auf Linebacker, weil da haben sie ja letztes Jahr sehr viel investiert in Littleton und Kwiatkowski und leider hat das überhaupt nicht funktioniert mit den beiden. Du kannst natürlich auch sagen, ja, sie haben jetzt auch einen komplett neuen Defensive Coordinator und alles geholt. Vielleicht wird's mit Gus Bradley einfach sowieso besser und das funktioniert dann schon. Aber für ein Team, was jetzt 2 Jahre in Folge im Dezember einfach aufgehört hat, Football zu spielen, und das hat man im ersten Jahr noch verzeihen können, aber die letzte Saison war einfach schlimm und du hast so einen Coach, den du für 100 Jahre und 87 Milliarden, 1000 Trillionen Dollar an dich gebunden hast, den du nicht entlassen wirst, hatte ich eigentlich gedacht, da kommen irgendwie andere Moves, aber für mich ist es eher so ein Schritt zurück, Rebuild, und das weiß ich nicht, ob die Raiders sich das leisten können, tatsächlich doch mal zurückzugehen. Ich war eigentlich der Meinung, die Raiders, es ist so ein Make-or-Break hier, die müssen jetzt endlich, vor allen Dingen in Las Vegas, sind einfach nur Gewinner. Leute wollen Gewinner sehen in Las Vegas. Ja? Und du hast dann auch noch Konkurrenz mit dem Eishockey-Team, was von Anfang an richtig erfolgreich ist. Wer guckt sich die Raiders an, wenn sie nur 4 Spiele in Las Vegas gewinnen? Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ich finde das wahnsinnig riskant, die Moves, die machen. Die spielen so ein bisschen in ihrer eigenen Welt, der John und der Mike. Aber ich sehe tatsächlich erst ein Team, was einen Schritt zurückgeht, und das kann ich nicht nachvollziehen.
Wer allerdings mir sehr gut gefällt, ist Divine Diablo. Das war mein Lieblingsjob. Bester Name des Drafts. Divine Diablo. Und der könnte eventuell, ich glaube, der war ja Safety auf dem College, der könnte eventuell Littleton, der natürlich, also der muss sich massiv steigern. Der war ja wirklich ein guter Linebacker bei den Rams.
Ja.
Und hat vollkommen enttäuscht. Kwiatkowski, finde ich, war schon so wie bei den Bears. Ne? Also das, um den kann ich keine Defense aufbauen, aber das als Starter ist er schon okay. Aber vielleicht wird Divine Diablo das
Linebacker-Unit
deutlich besser machen. Wäre doch was.
Ich finde es halt immer nur geil, wenn man sich anguckt, wie viel Abermillionen Gerüchte es immer eigentlich um die Raiders gibt. Wir haben das Gefühl, Derek Carr ist jedes Jahr weggeschrieben, ist jedes Jahr im Trade dabei, und irgendwie erwartet man immer dann nochmal einen Big Move von den Raiders, und dann kommt sowas wie, wir schicken übrigens unsere komplette O-Line in den vorzeitigen Urlaub, tschüss, und gucken einmal, was wir machen, und schon geht's wieder von vorne los. Das finde ich immer sehr spannend und ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also
Das ist die Raiders-Mentality.
Ja, das ist echt komisch irgendwie, ich weiß nicht.
Commitment to Excellence ist das.
Ja. Ja, also ein bisschen, also wenn man sich wirklich die Geschichte der Raiders anguckt und vor allem Al Davis, dann ist es eigentlich Al Davis. Das ist so, ist mir doch scheißegal, was andere denken und ob ihr das jetzt gut findet. Wir machen es jetzt. Ey, der ist schnell, den draften wir. Ja, aber der ist kein Wide Receiver, ist mir egal. Scheiß drauf, der ist schnell, den nehmen wir. Also, es passt so ein bisschen in dieses, du rechnest nicht damit, du denkst, da kommt was anderes. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, die Raiders haben ein Team, was viel besser sein müsste, als es am Ende der Fall war. Und du musst hier und da ein Stellschräubchen und vor allen Dingen in der Defense und am Ende machst du dir halt diese mega Baustelle auf. Und jetzt fragen sich alle, was wird das? Und ja, Derek Carr wird auch weiterhin der Quarterback der Raiders bleiben und ist für mich einer der meisten unterschätzten Quarterbacks in der NFL.
Absolut.
Was halt spannend wird, und ich glaube, davon hängt auch so die Nachbetrachtung zum Beispiel des letzten Drafts von den Raiders ab, ob Bryan Edwards und Henry Rux, weil das ist halt
den nächsten Schritt,
Nummer 1 und Nummer 2 als Receiver, wenn die müssen halt einen monumentalen Sprung machen, auch für Derek Carr, du hast einen der besten Titans der Liga, das bleibt so, aber Rux muss halt sein Draftpick rechtfertigen, vor allem im Vergleich zu den anderen Rookies, zu den anderen Jungs, die nach ihm gedraftet worden sind. Und Mike Mayock war dermaßen gehypt letztes Jahr, dass er Henry Rux bekommen hat. Das stand für ihn außer Frage, dass sie genau den Spieler haben wollten.
Ja.
Aber bis jetzt ist er halt nichts als vertikal Go-Route. Das war's. Mehr habe ich von ihm noch nicht gesehen. Und Bryan Edwards bin ich gespannt. Den mochte ich eigentlich, war ich Fan letztes Jahr, aber war zu oft verletzt bis jetzt.
So, jetzt war Marc so lange ruhig. Ich finde, Marc sollte jetzt einmal nochmal einen raushauen. Was denn so sein zweites? Erstmal ganz kurz, da draußen in der Community, Detti, gibt's viele 0 und 17 Tipps bei den Texans oder sind die Leute doch nicht ganz so schmies drauf?
Naja, die Leute wollen die Texans nicht auch noch bestrafen. Die sind eh gestraft genug, so würde ich das interpretieren. Für Watson gibt's ein paar First-Rounder, schreibt jemand. Naja, das ist die große Frage.
Abwarten.
Vor ein paar Monaten wäre es so gewesen, glaube ich. Ja. Nathan Peterman Can schreibt hier noch zu den Raiders. die O-Line mit den drei Startern war sehr alt und relativ teuer. Wenn man das jetzt als Argument nehmen möchte, warum das kein so schlechter Move war, ist halt die Frage, ob sie sich gleich von allen drei hätten trennen müssen.
Und aufmüpfig waren sie auch.
Und aufmüpfig. Und das ist sowieso das Schlimmste. Vor allem, wenn du einen Coach hast, den du nicht rausschmeißen kannst.
Das funktioniert nur bei uns in der Sendung mit auf dem Buffet.
Genau. Deswegen bin ich ja da.
Marc.
In diesem Sinne, Marc, hau raus.
Sei mal auf jetzt bin ich an der Stelle. Mein zweites Team sind die Packers. Da habe ich es mir eigentlich auch relativ einfach gemacht. Also erstmal ist natürlich das Drama, was da gerade irgendwie so abgeht und was uns irgendwie jede Woche aufs Neue verfolgt, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, um Aaron Rodgers ist, glaube ich, eine wichtige Storyline in der Offseason und man wird sehen, was daraus wird. Ob er tatsächlich nochmal ein Spiel für die Packers macht, ist halt momentan echt schwierig zu beurteilen. Es sieht ja irgendwie immer mehr danach aus, als ob es nicht so kommen wird, aber das wird man dann schauen, ob sie sich da nochmal einigen können. Ich fand aber insgesamt die Offseason der Packers auf jeden Fall diskutabel. Also es fing für mich so ein bisschen so an, als sie Aaron Jones re-signed haben. Ich mag Aaron Jones echt gerne und ich finde, er ist so an der Grenze der Running Backs, wo man noch so argumentieren kann, okay, den kann man bezahlen, den kann man nochmal einen zweiten teuren Vertrag geben, weil er nochmal eine Komponente im Receiving Game mitbringt, die nicht jeder Running Back mitbringt. Ist halt aber die Frage, wenn du dann guckst, dass ein AJ Dillon dann in den wenigen Snaps, die er bekommt, eigentlich echt gut aussieht, den du letztes Jahr, ich glaube, in der dritten Runde gedraftet hast. Warum du zweite, nicht oder? Versuchst, dem irgendwie.
Entschuldigung. Zweite Runde hatten sie ja nicht.
Ach ja, genau.
Siehst du mal, habe ich noch gut in Erinnerung gehabt. genau, also warum du nicht den quasi als Running Back der Zukunft einen sehr günstigen Rookie-Vertrag nimmst und dann möglicherweise irgendeinen Third-Down-Back oder so dir holst. Dann haben sie auf Defensive Coordinator nochmal getauscht und Joe Barry geholt, der jetzt auch nicht so das beste NFL-Zeugnis hat, würde ich mal sagen. Also ob es da zumindest vom Coaching her eine Verbesserung gibt, ist auch nochmal die Frage. Und dann fand ich den Draft auch schwierig. Also Eric Stokes in der ersten Runde, es gab so ein paar Insider, die meinten, ja, der könnte in der ersten Runde gehen, aber für viele war er dann doch eher ein Reach. Center Josh Myers, zweite Runde, auch total in Ordnung und ist auf jeden Fall eine Baustelle für die Packers, Interior O-Line, vor allem dann Center eigentlich auch. Aber auch da hat man sich gefragt, okay, ist das jetzt der Center an der Stelle, den man picken sollte? Und Amari Rodgers hat mir tatsächlich in Runde 3 echt gut gefallen, weil das, glaube ich, ein Wide Receiver ist, der echt gut für die Packers sein könnte, für den Slot, wo sie eigentlich nach Randall Cobb nicht mehr so wirklich einen richtig guten hatten. Von daher, also abseits auch von der Aaron Rodgers-Geschichte, bin ich jetzt kein Fan von der Offseason der Packers. Aber ich bin echt gespannt, was Stolle dazu sagt, weil ich glaube, er bringt nochmal eine ganz andere Perspektive mit.
Jetzt wollt ihr die hören, oder wie?
Ja, gerne.
Wenn es sein muss.
ich kann das nachvollziehen, was den Draft angeht, die Fragezeichen bei Stokes und Myers. Bin aber dann immer der Meinung, das ist so ein bisschen wie bei den Raiders halt, du hast halt einen bestimmten Spielertyp, den du suchst. Und am Ende hast du deine Needs bedient. Ja, und wenn die sich tatsächlich in deinem System so entwickeln, wie du dir das vorstellst, dann kann man dem auch nichts vorwerfen. Du hast einen Cornerback gedraftet, waren viele der Meinung, könnten die Packers ruhig tun. Du hast deine Interior oder dein Center, der ist halt gegangen. Und du hast vom selben College quasi wieder eingeholt, der dich total an ihn erinnert. Deswegen, klar, ein Humphreys war noch da, ja, und andere Cornerbacks waren auch noch da, aber wenn du die da nicht siehst, finde ich, ist es okay. Da gab es andere Teams, die meiner Meinung nach ganz, ganz anders gereached haben, gerade beim Thema Running Back oder Arizona mit Collins, toller Spieler, aber habe ich da überhaupt nicht gesehen. Deswegen fand ich den Draft jetzt nicht schlimm. Man sieht so ein bisschen in den 2 Jahren, die jetzt das Duo LaFleur, gute Kunst, da gemeinsam draftet, so eine Linie. Also die haben ganz klare Spielertypen, die sie suchen. Die sind aber teilweise auch ein AJ Dillon, weil er letztes Jahr so, was wollen die mit dem? So, also man hat sich da immer diese Fragen gestellt. Ich bin gespannt. Also ich glaube, der Draft war nicht schlimm, nicht schlecht. Und die Free Agency, ich war eher überrascht, dass sie Aaron Jones tatsächlich re-signed haben. Das hätte ich im Leben nicht erwartet, dass sie das machen. Und ich finde, dass das trifft so in diese, ja, der Aaron, der kriegt immer keine Waffen. Ich meine, du hast Aaron Jones gehalten. Das ist die Waffe für dich eigentlich gewesen. Insofern fand ich das einen sehr, sehr guten und sehr wichtigen Move für die Packers. Wenngleich ich auch AJ Dillon für einen spannenden Spieler halte. Ja, dass du dann den Lindsley nicht halten kannst. Ich glaube, einen Center kannst du dann auch noch ersetzen. Ich glaube, das kriegst du schon noch hin. Ich fand jetzt, und das ganze Rodgers-Drama, ich meine, seit Tag 2 des Drafts habe ich da aber auch nichts Neues mehr gehört. Also, außer dass keiner mehr was sagt. Es sind ja noch 4 Monate bis zur Saison und am Ende wird es Blake Bortles, ist ja eh klar. nein, ich glaube, wie ich es in meinem letzten Bam und Bertig gesagt habe, die Theorie, ob vielleicht Rodgers sich dieses Loch selbst gegraben hat und dass auch ein Jordan Love die von den Packers, weil mich immer irritiert hat, dass die Packers auch noch hochgetradet haben für ihn. Ob da nicht vielleicht schon letztes Jahr im Frühjahr ein Riesenloch war und die Packers sich gezwungen sahen, diesen Move zu machen. Durchaus denkbar, finde ich, wenn man das jetzt alles so sieht. Am Ende des Tages, wenn ein Team mit so einer Situation umgehen kann, dann die Green Bay Packers. Grüße raus an Brett Favre. Also, deswegen ist nicht geil, aber ist entertaining. Wir brauchen immer so eine Offseason. Wir brauchen so eine Story. Wo wären wir denn sonst jetzt? Sonst hätten wir gar nichts. Insofern, ich bin halt aber jetzt, ich finde nicht, dass wir eine schlechte Offseason hatten. Also, ich weiß nicht, überragend, aber
fand sie jetzt nicht schlimm. Ich gebe dir da total recht, weil du gehst so ein bisschen auch in die Geschichte rein der Franchise selbst. Ich finde, dass die Packers in so fast allen Off-Seasons und wenn man sich auch die Drafts und so anschaut, da war nie jetzt wirklich so was krass Spektakuläres dabei, was man in der NFL unbedingt erwartet. Und du hast es auch gerade gesagt, auch als Humphreys noch auf dem Board war und so weiter und so fort, haben sie sich halt jemanden geholt, der vielleicht einfach am besten zu ihnen passt. Und sie haben ja trotzdem immer die letzten Jahre Erfolg gehabt. Es fehlt immer so dieser eine letzte Schritt, um irgendwie den Ring zu holen. Ja, gebe ich auch recht. Aber an und für sich, fand ich, hat das immer schon alles Sinn gemacht, auch wenn es nicht so spektakulär war irgendwie. Also es ist halt immer wenig Excitement, aber es passt halt irgendwie zu den Packers, ne? Zu den Cheeseheads, da ist es arschkalt. Keine Ahnung, das ist irgendwie alles, es passt alles zusammen. Und dementsprechend finde ich es gar nicht so schlecht, aber wenn Rodgers geht, dann wird es, glaube ich, schon ein bisschen tricky. Was mich interessiert hätte, warum du sagst, dass du nicht damit gerechnet hättest, warum Aaron Jones bleiben sollte. Weil ich fand es letztes Jahr eigentlich gerade auf der Position nicht schlecht, dass sie da sogar drei immer wieder während des Spiels reingeworfen haben, weil das hat die Packers auch ein bisschen variabler gemacht.
Ja, nee, nicht, dass er bleiben sollte, sondern ich bin einfach nicht davon ausgegangen, dass sie ihn tatsächlich halten würden. Genau deswegen, weil man ja schon gesehen hat, der Dillon, das ist jetzt nun kein schlechter und der Williams, der ist auch eine super Nummer 2 Variante und da bin ich eigentlich auch davon ausgegangen, dass sie vielleicht dann doch eher einen ganz anderen Spieler noch holen vom Markt oder eben den Linsley halten und Jones ist einfach weg. Es war ja auch eigentlich die immer nur die Rede, wann unterschreibt er jetzt in Miami? Also es war ja nie die Rede davon, dass er irgendwie vielleicht doch in Green Bay bleiben könnte. Deswegen war das tatsächlich ein bisschen überraschend und ich finde es, wie gesagt, auch keinen schlechten Move. Vor allen Dingen, wenn am Ende vielleicht ein anderer Quarterback spielen sollte, dann einen umso besseren Move, muss man natürlich auch ehrlich sagen. So, Daddy, komm, jetzt du noch mal. Hau noch mal einen raus hier.
Ja, noch zu den Packers. Wenn sie Stokes in der ersten Runde holen, dann muss Kevin King nicht mehr spielen. Und ich bin ja Kevin King-Fan als Washington Husky, aber da können die Packers nicht unzufrieden sein. Ne? Und von wegen Flo. Da fehlte noch der letzte Schritt in den Super Bowl und der letzte Schritt war halt nicht Kevin King in den Playoffs.
Jetzt aber okay. Knüppel nicht auf den Kerl so drauf, der war jetzt
nicht. Ich sage ja, ich bin sein größter Fan. Ich hätte mir den damals nach Seattle gewünscht. So, hier, Kevin King, alte Huskies-Schule. Super, super Cornerbacks und Safeties haben die immer. Aber er hat halt einen schlechten Tag gehabt, habe ich auch gesagt.
Der ist geblieben, oder?
Ja, eben.
Ja, der ist geblieben. Ein Jahr.
Dann haben sie alle geschimpft und jetzt haben sie aber mit Stokes jemanden geholt, der eventuell eine Alternative dazu ist. Weil über Jair Alexander, ob er der beste Cornerback der NFL ist, weiß ich nicht, aber er gehört schon zu den Top
5. Ist schon nicht schlecht.
Fünf. Ja. Ich habe als vermeintliches Verliererteam noch die Tennessee Titans. Und zwar einfach, weil ich davon ausgehe, dass die Erwartungshaltung, die ja hoch sein muss bei den Titans, eventuell etwas gedämpft werden müsste, nachdem, was sie in der Offseason alles verloren haben. Also das geht mit Arthur Smith los. und ich glaube, von der Arthur Smith Offense hat Ryan Tannehill die letzten 2 Jahre massiv profitiert. Natürlich auch von Derrick Henry hat diese Offense profitiert. Ich frage mich, ob diese Offense ohne den Offensive Coordinator so weiter funktioniert. Sie haben Todd Downing befördert bei den Titans als Offensive Coordinator und dessen Schaffensphase als Offensive Coordinator war 2017 eine Saison bei den Raiders. Also das war nicht besonders erfolgreich bis jetzt, aber okay. Also sie haben ihn intern ersetzt. Ansonsten haben sie natürlich Jonu Smith verloren, sie haben Corey Davis verloren. Das sind jetzt keine Weltklasse-Granatenspieler auf ihrer Position, aber sie waren halt genau in dieser Titans-Offense sehr gute Komplementärteile, die halt dazu geführt haben, dass AJ Brown, der ein sensationeller Receiver ist, aber der halt dann eben davon ausgehen kann, dass er nicht getrippelt wird und vielleicht auch nicht mal gedoppelt wird, weil du halt auf der anderen Seite mit Corey Davis durchaus einen passablen ehemaligen Top-10-Draft-Pick hast, der jetzt bei den Jets spielt. Also sie haben Corey Davis verloren und nicht wirklich ersetzt, meines Erachtens. Josh Reynolds von den Rams, okay. Der hatte auch mal eine Chance, der war immer so eine gute Nummer 3, Nummer 4, aber wenn Cooper Kupp oder Robert Woods verletzt waren, hat er mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Also das ist für mich kein Ersatz für Corey Davis. Und dann hast du eben das Problem, dass AJ Brown halt jetzt allein auf weiter Flur ist, weil als Titan-Ersatz für Jonu Smith hast du Anthony Firkser. So, Anthony Firkser, okay, alles klar, kann man machen, ist halt die Frage, ob das was bringt. So, und ich befürchte halt, dass die Offense der Titans, dass es ihnen jetzt in der kommenden Saison öfter so gehen könnte, wie in der Wildcard gegen die Ravens, dass sie relativ schnell entzaubert werden können, vor allem, weil sie halt jetzt eben ein paar Puzzlestücke in der Offense verloren haben, die halt dazugehört haben zu einer sehr gut funktionierenden Offense, die aber natürlich massiv von Derrick Henry gelebt hat. Und ich frage mich auch, weil ich sehe immer noch keinen klaren Backup für Henry, also Jeremy McNichols oder Darrington Evans, den haben sie letztes Jahr in der dritten Runde geholt, von dem hat man nicht viel gesehen. Ja, ist halt die Frage, kannst du Derrick Henry nochmal 400 Mal den Ball geben oder geht der Kühlschrank irgendwann mal kaputt? Ouch, ja. Das ist die Frage. So, und für mich steht gerade die Offense so auf wackeligen Beinen, dann hast du, das haben wir mit Flo vor ein paar Monaten in der Free Agency Sendung besprochen, dann holst du halt Bud Dupree, gibst ihm einen riesen Vertrag von den Steelers, der sich aber im Dezember erst das Kreuzband gerissen hat. Also da weißt du halt auch nicht, kommt er wieder hundertprozentig so zurück. Und du hast Malcolm Butler verloren, du hast Adoree Jackson verloren und du hast Desmond King verloren. Das heißt, du hast 3 Starter in der Secondary auch noch verloren. Und okay, über die kann man auch geteilter Meinung sein, aber Janoris Jenkins ist halt dann der Ersatz. Das ist okay, aber da fehlen halt dann noch zwei und das ist halt die große Frage, ob sie das auffangen können. Ich weiß nicht, nochmal in der Offense, ob Des Fitzpatrick die Lösung als Receiver Nummer zwei ist. Das können die Draft-Nerds Mark und Stolle vielleicht besser beurteilen, aber viel mehr haben sie halt nicht geholt und das ist mir ein bisschen zu wenig, wenn der Anspruch eigentlich AFC Championship Game sein müsste.
Ich gebe dir recht, wobei ich finde erstmal der wichtigste Part ist, ich finde mit Dylan Reduns haben sie sich einen sehr guten O-Liner geholt im Draft und ich glaube, dass diese O-Line damit settled ist. Das ist, glaube ich, erstmal so das A und O für diese Offense, weil auch Ryan Tannehill hat ja ungefähr so ein Bewegungsradius wie ich. Deswegen.
Naja.
Das hilft schon. War
doch mal Receiver, Mensch. Vielleicht kein schneller.
Alter, ich habe früher auch mal Sport gemacht.
Eben. Wendekreis wie ein LKW. Yeah.
Aber ich gebe dir recht, ne? Derrick Henry. Irgendwann, so schade es ist, irgendwann rechnest du halt damit, dass er mal kaputt geht. Und dann fällt diese Offense endgültig auseinander. Defense, ich finde jetzt die Verluste in der Secondary nicht dramatisch, weil ich fand die einfach nicht gut. Die hat sicherlich auch darunter gelitten, dass null Pass Rush bei dritten Versuchen da war. Das ganze Experiment letztes Jahr hat ja nicht gut funktioniert mit den Free Agent Moves. Jetzt hast du DeNico Autry geholt. Ja, solide. Bud Dupree hat schon gesagt, weiß keiner, ob es geht und wie es geht. Da fehlt mir ein bisschen was. Ich finde aber, dass sie die Secondary ganz, ganz ordentlich aufgepumpt haben mit Farley, mit Molden im Draft. Ich finde, Jenkins ist ein erfahrener Spieler. Das ist halt einfach, der wird sicherlich nicht mehr das bringen, was du vielleicht vor ein paar Jahren von ihm gesehen hast, aber ich finde, dass er zumindest ein sehr guter Leader immer war. Du hast auch noch Christian Fulton. Also ich glaube, da hast du durchaus Talent in der Secondary. Es würde natürlich helfen, wenn du vorne ein bisschen mehr Druck auf den Gegner aufbauen kannst, dass diese jungen Kerle nicht Woche für Woche völlig zerstört werden. Weil ich glaube, ich gebe dir recht, diese Spiele, die wir letztes Jahr auch immer wieder von den Titans gerade in der ersten Saisonhälfte gesehen haben, wo sie mega Fourth-Quarter-Comebacks hingelegt haben, Die sehe ich dies Jahr irgendwie nicht so wirklich. Also da fällt mir der Glaube dran, dass diese Offense in der Lage ist, plötzlich dann doch auch passmäßig richtig abzugehen.
Ja, ich kann mich da erinnern. Ich habe letztes Jahr Titans gegen Ravens, glaube ich, kommentiert auf The Zone. Und da haben wir in der ersten Hälfte keinen einzigen Receiver, glaube ich, was gefangen. Geschweige denn in die Nähe gekommen. Und dann am Ende war das richtig krass noch. Also bin ich bei euch, hat sich ein bisschen ziemlich verändert. Es gibt nur einen Spieler, was ich ganz witzig finde, in der Secondary, der Safety, mit dem Namen in der NFL kannst du ja eigentlich nur gut performen, auch wenn man ihn anders schreibt, Brady Breeze. Also dementsprechend, da bin ich gespannt, was der noch für uns im Petto hat dann.
Der die Welt dann, ne?
Ja, naja.
Ich hoffe, dass der neue Free Agent Kicker der Titans ist, der es macht, Blake Haubeil.
Was T-Shirt-Alarm. Was ist denn mit deinem Spanier, Stolle, eigentlich?
Blake Haubeil, das ist ein schöner
Name. Der Kicker, wie hieß der denn? Der Achuacho, der von den Backen.
Ach, der Achuacho. Ja, ich weiß, Roberto. Wen du meinst. Dessen Bruder Aguayo, Roberto Aguayo. Dessen Bruder irgendwie in Florida State dann auch Kicker war und in irgendwelche Schlägereien und so verwickelt. Kicker in Schlägereien, hallo. Also, Sachen gibt's, ey. Sachen gibt's.
Ja, ja, ich hab noch einen, oder? Hat offensichtlich die Strategie der Titans auf coole Namen gehen. Also, ja. Auch schön.
Auch ja, ein Ansatz. Während ich dann jetzt quasi noch meinen zweiten Loser zum Besten gebe, könnt ihr da draußen ja gerne mal zum Besten geben, ob ihr unserer Meinung seid, ob die acht, die wir raushauen, euren Geschmack treffen oder ob ihr sagt, nee, ihr habt hier, also den habt ihr vergessen und den und den und den. Mein zweiter Loser oder beziehungsweise vielleicht auch der erste Loser sind die New Orleans Saints. Ich finde, die Saints, die hatten natürlich von Anfang an einen brutalen Stand, was diese Offseason anging. Das fing an mit der Frage, was ist denn mit dem Drew und spielt er oder nicht? Und am Ende müssen sie wahrscheinlich froh sein, dass er in Rente gegangen ist, weil ihre finanzielle Situation war ohnehin schon so bescheiden und Drew Brees hätte sie noch viel, viel schlimmer gemacht und trotzdem mussten sie so viele Veterans ziehen lassen oder entlassen, Trey Hendrickson, Emmanuel Sanders, sämtliche Titans, Quan Alexander, die komplette D-Line quasi, da mussten so viele gute Leute gehen und erfahrene Leute und auf allen Ebenen, also Offense, Defense, alles irgendwie dünner geworden. Da bleibt dir am Ende nichts übrig, als ein Davenport die 50-Option zu ziehen. Und der Typ war als ehemaliger First-Rounder für mich ein wahnsinniger Bust, weil sie da für den ja auch noch hochgetradet sind und an die Packers einen extra First-Round-Pick abgegeben haben. Der hat in 3 Jahren gerade mal 12 Sacks zustande gebracht und stand 2020, glaube ich, ein einziges Mal im Starting-Lineup. Also es ist völlig klar, dass dieses Team weder die Top-5-Scoring-Offense, die sie letztes Jahr war, sein wird, noch die Top-4-Defense der Liga. Und dann kommt dieser Draft und der hat mich einfach, der war sehr uninspirierend, fand ich. Also wenn gleich, ich finde, dass Peyton Turner passt genau in dieses Cameron Jordan Davenport-Ding rein, so von seiner Spielweise, von seiner Statur. Aber ich weiß nicht, ob es der größte Need war und vor allen Dingen was ein brutaler Reach für Runde 1. Genauso Pete Werner, das ist auch ein Spieler, der in das Saints-Gerüst reinpasst und auch ein Need war, aber den hättest du doch auch eine Runde später haben können. Und so ging es einfach so weiter. Ian Book in der 4. Runde, wozu zum Henker brauchen die Saints Ian Book? Haben die nicht genug Sorgen mit Taysom Hill und Jameis Winston? Ian Book ist ein 7. Runden-Pick und kein 4. Runden-Pick. Also der ganze Draft war irgendwie, weiß nicht, der wirkte für mich nicht rund, auch wenn es, wie gesagt, teilweise klassische Saints-Spieler sind von dem, was sie so draften. Ich fand sie einfach, was wollen die jetzt damit? Das verstehe ich nicht. Und diese Free Agency dazu noch, ich glaube, Saints-Fans müssen sich auf eine sehr, sehr schwierige Saison einstellen.
Ich glaube, die Saints haben, was ganz gut ist bei ihnen, dass sie eine relativ hohe Baseline mit Sean Payton haben als Head Coach. Ich glaube, das gibt ihnen schon mal so ein paar Siege diese Saison. Aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass die Saints eines dieser Teams sein werden, wo wir alle dachten oder wo wir eigentlich alle so im Gefühl haben, das ist ein Team, das war jetzt seit Jahren in den Playoffs und plötzlich sind sie in den Top 10 der Draft-Reihenfolge für nächstes Jahr. Weil, also erstmal hast du ein riesen Fragezeichen auf der Quarterback-Position. Es ist immer schlecht, wenn du damit in die Saison gehst. Also weder Taysom Hill noch Jameis Winston haben irgendwie in den letzten Jahren gezeigt, dass sie ein Franchise-Quarterback sein können. Du hast hinter Michael Thomas eigentlich nichts, was irgendwie mal konstant viele Bälle in der NFL gefangen hat. Und die O-Line ist gut. Also das ist, glaube ich, so das Prunkstück der Offense und wird es wahrscheinlich auch weiter bleiben. Die Defense, Linebacker ist, glaube ich, ein Problem. Ansonsten finde ich die Defense eigentlich auch gut und kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt vielleicht nicht so gut sein werden wie letztes Jahr, aber jetzt auch nicht so in die schlechtesten abrutschen werden. Und ich glaube, ich habe trotzdem irgendwie, glaube ich, auch, dass die Saints so eins dieser Teams sein werden, die wirklich abrutschen, so vom Rekord im Vergleich.
Bin ich mir sogar ziemlich sicher mit Jameis Winston auf QB, um ehrlich zu sein. Ja? Wenn er spielen sollte.
Ich weiß nicht, ich meine, Jameis Winston, ich gehe davon aus, dass wir einen besseren Jameis Winston sehen werden, als wir ihn in den Jahren zuvor erleben durften. Aber es ist halt tatsächlich so, dass ich mich halt mittlerweile frage, ja, du hast Michael Thomas, über den es die ganze letzte Saison nur Drama gab. Ja. Und die Gerüchte wollten ja nicht abreißen, dass der Typ quasi raus ist aus der Tür und Verletzungen und tralala. Und jetzt hast du ihn immer noch da. Den musst du dann auch glücklich machen. Und ich weiß nicht, das ist quasi die einzige, du hast natürlich eine geile O-Line und du hast einen Kamara. Und ich glaube, davon werden wir noch viel mehr sehen, als wir es gewohnt sind. Also ein Jameis Winston zu vertrauen, dass er das Ding jetzt übernimmt für die nächsten Jahre, vielleicht überrascht er uns alle. Ja, aber irgendwie fällt es mir schwer. Und in der Defense, also ich finde halt, wie gesagt, sie haben auf jeder Position irgendwas verloren. Sie haben aber auch auf jeder Position auf jeden Fall gute Leute. Sie haben in der Defense jetzt nicht nur, die haben Cameron Jordan, die haben Lattimore, die haben schon gute Jungs. Aber ich glaube tatsächlich, dass die vielleicht nicht Top 10, aber ich sehe die auf jeden Fall schon so Top 15 draften. Im nächsten Jahr kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ich habe auch ein Problem mit den Cornerbacks. Also außer Lattimore, wobei Lattimore war auch schon mal dominanter. Das ist schon ein paar Jahre her, finde ich, dass der wirklich auf dem Zenit gespielt hat. Janoris Jenkins ist weg, der war eine passable Nummer 2 als Cornerback und in der Offensive, da stimme ich Marc und Stolle und Flo allen zu. Was ist hinter Michael Thomas? Und das war die letzten Jahre egal, weil Drew Brees natürlich auch durchschnittliche Receiver besser macht und du in so einem System mit kurzen Pässen viel auf Genauigkeit setzt und keine Bomben wirfst, wie sie halt Jameis Winston unter Bruce Arians in Tampa werfen durfte oder musste und dass dann natürlich Blödsinn dabei rauskommt, war jetzt keine Überraschung, weil er halt ein Ganzlinger ist. Ist halt die Frage, ob der Ganzlinger so ein bisschen im Zaun gehalten werden kann von Sean Payton und dann würde ich es jetzt nicht ausschließen, dass Jameis Winston funktioniert, aber er hat jetzt nicht wirklich viel Arsenal und er ist eigentlich als Quarterback-Typ das Gegenteil von Drew Brees, also ich bin gespannt.
Was sagt denn die Community hier draußen? Haben wir die Nägel auf den Kopf getroffen? Oder?
Das war die ganze Sendung schon, dann zum jeweiligen Team. Vielleicht noch ein Take zu Rodgers. Rodgers muss sehen, in welches gemachte Nest er sich setzen wird, wie Tom Brady. Also das ist vielleicht eine kleine Kritik an Brady. Aber ich würde ihm da schon das schon zugestehen, dass Tom Brady die Buccaneers besser gemacht hat und nicht umgekehrt. Genau, und bei den Steelers muss Christian mit einem Steelers-Helm als Logo zustimmen. Die Saison könnte so weitergehen, wie die letzte beendet worden ist. Also er ist auch skeptisch.
Ja, Flo möchte dazu nichts sagen. Ne?
So wie unser Flori.
Der will dazu nichts sagen. Ja.
Ja, der ist ja meistens skeptisch.
Also beim HSV, da sind wir optimistisch.
Ja, total. Total.
Verstehe ich überhaupt nicht. Ja, dann sind wir ja relativ flott durch. Also ich weiß zwar nicht, wie morgen das Wetter wird, ja, aber die Tagesschau ist vorbei. Ob ich jetzt in oben ohne rausgehe oder lieber nicht.
Kannst du immer, Stolle, kannst du immer machen, unabhängig vom Wetter.
Ich weiß nicht. Ich weiß.
Wenn es einer kann.
Na, die Zeiten sind vorbei. ja, Flo, danke, dass du am Start warst.
Ja, vielen lieben Dank. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Bin gespannt. Bald geht's ja dann los mit der NFL. Und ja, danke.
Und du bist nicht rausgeflogen?
Nee. Doch, aber immer dann, wenn ich nicht geredet habe, tatsächlich. Das hatte ich schon mal, ich habe schon mal erzählt.
Gutes Timing.
Gehört hier nicht hin. Ja, ich mach's ja clever, wie gesagt.
Ja. Und bald ist der Schweinebraten fällig. Flo. Und da gibt es dann exklusiv Fotos auf Footballerei Instagram. Da wird es schon, was da los ist.
Alles klar. Das heißt, da muss ich mich zurückhalten, was ich dann erzähle. Aber gut.
Das, was du erzählst, hört man auf den Fotos schlecht.
Ja.
Marc, Daddy, schön, dass ihr auch am Start wart. Es werden die ganzen Insider hier ausgetauscht.
Danke dir, Stolle. Danke.
Danke, Stolle.
Ja, ich weiß nicht, ob es diese Woche, vielleicht weiß der Flori im Background irgendwie mehr. Gibt es diese Woche einen Boulevard? Hast du da irgendwelche Informationen? Ja, ein Blake Bortles Special oder so vielleicht? Ja, sehr, sehr gut. Ja, bestimmt Blauschimmel. Schoketten mit Cheese. Ja, ich bin euch diese Woche eigentlich auch eine neue Folge schuldig. Wahrscheinlich wollte ich mich schon mit dem Draft 2022 beschäftigen. Wird ja Zeit. Ja, genau. Naja, Pick 1 ist einfach. Fangen mit den Texans an. So. Ja, und dann sind wir durch für heute. Wenn es jetzt nicht noch wilde Kommentare gibt, die unbedingt beantwortet werden müssen, dann sind wir durch. Und dann danke, dass ihr alle am Start wart, sowohl in der Sendung als auch im Universum da draußen. Und dann noch einen schönen Abend und bis nächste Woche.
Bis die Tage.
Danke.
Ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.